Willkommen, Tag 2, GPN 22. CY. Nächster Vortrag. Passkeys. Willkommen.
Dankeschön. Ja, das ist nächster Vortrag und nächster Vortrag. Die Frage ist, war letztes Jahr jemand in dem MFA-Talk, wo ich am Schluss Passkeys machen wollte und wieder festgestellt habe, dass ich der König des Überziehens bin? Nein? Okay, Passkeys ist halt ja offensichtlich interessant für alle und wird auch überall gehypt. Ich könnte kurz die Technik zeigen, wie funktionieren denn Passkeys, was ist so das Protokoll, was da drunter liegt oder die Frameworks, die da benutzt werden. Wie viel von dem Hype ist real, also wofür hilft das, was kann es vielleicht verbessern, was wird vielleicht schlechter. Vielleicht auch die Frage, viele von euch benutzen schon Passkeys, würdet ihr Passkeys dann auch in anderen Alternativen benutzen? Ich zeige so ein paar Varianten, wie man das Ganze irgendwie benutzen kann und ob es die Zukunft ist, ich habe mal ein Fragezeichen dran geschrieben, ich weiß es nicht. es gibt im Moment natürlich viel Hype, es gibt auch einen Haufen Blogposts, die irgendwie Passkeys hassen, komme ich gleich noch dazu, warum. So, ich heiße Christian oder Sai, ich mache gern DevOps und Automation, also war früher mal Sysadmin, jetzt bin ich Softwareentwickler. Ich arbeite in Karlsruhe bei einem großen Einzelhändler und organisiere das DevOps-Meetup in Karlsruhe. Ist ein bisschen eingeschlafen über Corona. Wir wollen ein bisschen mehr wieder machen. Wenn jemand Interesse hat, wir haben eine Meetup-Gruppe, die findet man eigentlich relativ einfach. Und so hier in dem Umfeld bin ich manchmal bei Millibays unterwegs. So, ich habe ja schon gesagt, ich will ein bisschen über die Technologie erzählen. Was ist denn eigentlich Passkeys oder FIDO 2 liest man manchmal. Web.n liest man eher, wenn man dann so technischere Dokumente durchliest. Was wären die Alternativen? Ja, für passwortlose Logins gibt es keine richtigen, ja, außer so klassisches, zertifikatbasiertes Zeug, so wie SSH das kann oder sowas. Man kann Client-Zertifizierung oder Client-Zertifikatbasierte Authentication natürlich auch machen im Web. Das ist super spannend, sehr vielen Leuten ein Zertifikat auszurollen und dem Server bekannt zu machen. Kann man als Privatperson meiner Meinung nach eigentlich vergessen, wenn man dann halt irgendwie ein technisches Mindestmaß an Verständnis hat und bietet keine Sau an im Internet. Deswegen ich würde ein bisschen darauf eingehen, wie Web.n funktioniert. Das ist das Framework, was da drunter liegt, unter dem ganzen Kram und was wir da eigentlich tun wollen. Und ich würde das Ganze einfach einmal zeigen und springe einmal zu webautn.io. Es gibt 4 Millionen Demo-Seiten zu Web.n und FIDO 2. Die hier ist von Duo Security. Soll keine Werbung sein, die tun alle Ähnliches. Was hier ganz cool ist, ist, man kann nachher noch so ein paar Standards in der Config einstellen, die ich gerne noch zeigen würde. Und deswegen hier so ein bisschen jetzt erstmal so ganz einfach. Damit könnt ihr auch einfach mal rumspielen, wenn ihr noch nichts mit Passkeys zu tun hattet. Man kann sich hier einen Usernamen raussuchen und sich hier registrieren. Ja, man sieht jetzt hier natürlich gespoilert, ich habe vorhin schon mal ein bisschen damit rumgespielt. Die werden nach 24 Stunden, glaube ich, oder einmal am Tag gelöscht. Das heißt, wenn ihr damit spielt, macht ihr nichts kaputt. Wenn jemand einen Dienst im Internet anbietet, wo man was machen kann, wenn ihr was kaputt macht, ist eh egal. Genau, ich lege einfach mal einen Passkey an. Also ich würde jetzt quasi, wenn man das so auf echte Dienstleistungen im Internet irgendwie mappt, würde das heißen, ich würde mich irgendwo anmelden und einen Account erstellen. Ja, und jetzt drücke ich hier auf Registrieren und jetzt kriege ich schon mal eine ganze Latte an Varianten, was ich hier tun kann. Ja, ich benutze einen Mac, das heißt, Apple ist so der erste große Player in diesem ganzen Passkey-Umfeld. Die wollen natürlich gerne, dass ich diesen Passkey in der iCloud synke. Ja, ich persönlich mache das nicht. Ich habe auch noch nie meine Passwörter in iCloud gesynkt. Ja, deswegen kommt es für mich nicht in Frage. Ich habe das gar nicht aktiv hier auf der Kiste, glaube ich. Telefon oder Tablet. Da muss ich leider sagen, mir ist letzte Woche mein Handy abgeraucht. Und deswegen zeige ich euch das gleich als Video kurz. Ich habe nämlich zufällig so ein Backup-Video. Ich kann das Ganze in meinem Chrome-Profil speichern. Das ist jetzt halt, weil ich hier Chrome benutze. Alle Chrome-basierten Browser bieten das an. Safari speichert, surprise, in iCloud. Mozilla speichert irgendwo, also Firefox speichert irgendwo lokal. Firefox ist auch immer so ein bisschen, was so Passkeys angeht. Der Support ist nicht so richtig gut. Der kann nicht alle Varianten in allen Systemen und so weiter. Und dann kann ich einen Hardware-Token benutzen. Das ist vielleicht zumindest mal so hier in dem Umfeld, wo doch eher, wenn ich Privatsphäre und sicherheitsorientierte Menschen rumlaufen. Vielleicht habt ihr einen YubiKey oder einen NitroKey oder sowas sowieso schon. Wenn der relativ neu, also sagen wir mal unter 5 Jahre jung ist oder sowas, ist die Chance auch relativ groß, dass der Passkeys unterstützt. Wenn er ein Tick älter ist, unterstützt er vielleicht sogar noch eine Variante. So, ich nehme jetzt einfach mal mein Chrome-Profil, weil das für mich die Variante ist, die am ehesten Convenience erzeugt oder Convenience abbildet. Es kann sein, dass es jetzt, während ich gelabert habe, hier ein Timeout gab und ich das gleich nochmal machen muss. Ich werde jetzt gebeten, einmal meinen Fingerprint abzulegen. Ja, das heißt, das ist ja auch so ein so ein Werbegag von diesem ganzen Club, dass die sagen, Verzeihung, du brauchst kein Passwort mehr, du meldest dich mit Biometrie an. Ja, so. Und jetzt habe ich hier einen Account hinterlegt und habe da einen Passkey erzeugt, der lebt irgendwo in der lokalen Google-Passwort-Geschichte, die in Chrome eingebaut ist. Auch da synke ich das nirgendwo hin. Dann kann ich mich hier, wenn ich irgendwann morgen innerhalb von 24 Stunden nochmal hier ankomme, kann ich mich auch authentifizieren. Das heißt, ich komme hier an und sage, hallo, ich bin der Benutzer GPN. Ich besitze bei dir einen Account, lieber Web.NIO. Ich möchte mich authentifizieren. Und jetzt weiß mein Browser schon, ich kenne für Web.NIO, für die URL, einen Passkey lokal. Ich habe dafür Credentials und das ist super wichtig. Das ist ein ganz essentieller Punkt von Web.N, komme ich nachher noch dazu, dass man gesagt hat, wir möchten die Target-URL, wo du hin willst, mit in diesen Key verpacken, damit ich eben nicht, das ist so ein Phishing-Angriff, dass ich sage, hey, guck mal, ich bin Web.N2.io, log dich bei mir ein mit deinem Passwort. Funktioniert hier nicht, weil der Browser gar nicht weiß, dass er dafür einen Key hat. Genau, und jetzt bin ich eingeloggt und das Einzige, was dieses Tool hier macht, ist, es zeigt euch halt hier unten an, dass ihr so einen Passkey erstellt habt oder ein Credential. Wie das technisch aussieht, zeige ich gleich natürlich. Ihr könnt auch mehrere anlegen. Ihr könnt auch nachher noch einen in den GPN-Account gerne noch einen weiteren rein registrieren und euch damit anmelden, wenn ihr wollt. Ihr könnt euch diese Zahl hier merken, aber das ist nur ein Identifier. Ja, also könnt ihr nichts mit anfangen. Das Credential ist technisch so gebaut, dass es nur mit diesem Rechner funktioniert. Ganz genau genommen nur mit diesem Chrome. Genau, ich würde noch mal einmal kurz was zeigen und jetzt kommt nämlich schon so dieser Punkt ins Spiel, wo da so ein bisschen diese ganze Marketinggeschichte losgeht, weil die Leute sagen, ja hier, du kannst dich mit Biometrie anmelden und das ist ja klar, dein Fingerprint, den hast nur du selbst. Oder wenn ihr einen Rechner habt, der das unterstützt, Windows kann das mit Windows Hello, sowas wie Face ID oder sowas, ja, dann könnt ihr das damit auch machen. Letztendlich ist aber das Einzige, was dabei passiert, dass ihr diesen Rechner freischalten können müsst. Ja, also man sieht ja unten diesen riesigen Button Use Password. Und jetzt könnte ich einfach mein Rechnerpasswort eingeben, mit dem dieser Rechner abgesichert ist. Also mein normales lokales Account-Passwort. Die Biometrie ist nämlich einfach nur so eine Art Convenience-Feature obendrauf. Ja, genauso wie ihr euch auch an dem Rechner anmelden könnt, wenn er einmal quasi aufgeschlossen ist und entschlüsselt ist. Da ist ja auch quasi, habt ihr immer die Möglichkeit, bei so einem Gerät zu sagen, okay, ich möchte Touch oder Gesicht oder Fußabdruck, keine Ahnung, was ihr benutzt, oder Passwort benutzen. Genau, so, ich breche das einmal ab. Genau, ja, mit dem YubiKey funktioniert das ganz genauso. Ich kann einfach mal einen benutzen. Und mich da registrieren nochmal. Ja, das ist jetzt genau der Punkt. Ich kann hier beliebig viel in diesem Demo-Gerät, beliebig viele Passkeys hinterlegen. Und dann sage ich Use Your Passkey und dann muss ich da einmal draufdrücken. Meine hat jetzt in dem Fall noch einen PIN. Das ist eine Config-Option, die man auch als Serverbetreiber forcieren kann. Komme ich gleich noch zu. Das heißt, ich gebe jetzt einmal den lokalen PIN, der auf dem YubiKey gespeichert ist, ein. Jetzt muss ich nochmal drücken. What? Das beste Demo, ne? Schade. Wenn es dann funktioniert gleich, müsst ihr mir halt glauben. Und jetzt noch anmelden, genau, ja. Und probieren wir das einfach. Moment. Try again? Kann ich jetzt? Ah doch, ja, genau. Und dann kriegt man so eine Auswahl und muss ich diesen beschissenen PIN eingeben und so und dann nochmal und klick, klick, klick. Genau, ja. Und jetzt sieht man, jetzt ist hier eben ein zweites Credential hinterlegt. Ja, und da sieht man jetzt zum Beispiel, dass es ein Device-Bound Passkey ist. Das heißt, da ist, Entschuldigung. Das andere ist natürlich auch ein Device-Bound Passkey. Passkey, die Idee dahinter ist, dass das auch den Besitz von etwas voraussetzt. Ja? Also so Multifaktor-Ort-mäßig. Und man sieht jetzt aber zum Beispiel hier, der Browser, der wird hier als internal markiert und der YubiKey oder die anderen Keys, die es da gibt, da wird eben draufgeschrieben, oder da kannst du quasi als Serveranbieter auch sehen, der Mensch hat einen Key benutzt, ich weiß nicht, ob er die Marke sehen kann, der unterstützt NFC oder USB. Das wird quasi vom System mitgeschickt. Ja, es gibt dann Keys in allen möglichen Farben und Varianten und Anschlüssen. Da müsst ihr für euch selber rausfinden, was euch da am besten reinläuft. Genau, so. Und dann, hallo? Genau. Wenn man das Ganze mit dem Handy macht, wo ist meine Maus und warum hängt das? Das ist heute echt ein Graus bei mir. Kauft euch einen Mac, er ist sehr gut. Warte mal, ob das eingefrorene Keynote wiederkommt. Ich kann in der Zeit mal erzählen, ja, weil ihr seht nämlich ja schon was. Man kann auch, und das ist so der Haupt, einer der Hauptanwendungsfälle, aber hier ist immer noch, warum ist es so schlecht? Ja gut, im Zweifelsfall erzähle ich jetzt einfach so ein bisschen. Es ist natürlich super maximal unentspannt, dass das hier nicht funktioniert. Ich warte jetzt einfach mal kurz und ich erzähle euch das jetzt einfach so. Man kann, das hat man vorhin auch gesehen, da steht so ein Punkt, wo steht Use a Phone oder sowas. Und dann bekommt ihr eben auf eurem Desktop oder da, wo ihr euch einloggen wollt, wenn ihr das auf dem Telefon macht, bekommt ihr das auch, so einen QR-Code. Und dann könnt ihr euer Handy rausnehmen und könnt damit den QR-Code abfotografieren und das Handy, wenn es ein iPhone ist oder ein Android, also wahrscheinlich hat jemand was anderes von euch. Oh Gott. Okay, spannend. Das kann das bestimmt auch. Also, wenn ihr in einem sehr hohen Anteil der Teilnehmer hier, das kriegen wir gleich hin, Passwort kenne ich. Wenn ihr in einem, Telefon habt, dann scannt ihr den Code und dann wird es im System dieses Telefons hinterlegt. Ja, das heißt, iCloud, wenn ihr Apple benutzt, oder eben, wenn ihr ein Android benutzt, im Android-Passwort-Store. Und der wird dann auch in die Cloud gesynkt. Ja, das heißt, wenn ihr ein neues Android irgendwann habt, bekommt ihr, sobald ihr euch bei Google dann anmeldet, wenn ihr ein Google-Android benutzt, jetzt wird wahrscheinlich der Anteil hier kleiner. Und dann haben wir schon das Passwort. Dann wird es quasi auf dem Device gespeichert und der Rechner baut da zusätzlich eine Blut. Cool. Das hatte ich auch noch nicht. Okay. Man sollte meinen, ja, lassen wir das einfach. Ja, tut mir leid für den extra Aufriss jetzt. Wo war ich? Genau. Der Rechner baut eine Bluetooth-Verbindung zu dem Handy auf, weil der Rechner will sicherstellen, und ihr müsst dafür auf beiden Seiten quasi Bluetooth aktivieren, der will sicherstellen, dass das Handy auch in der Nähe ist. Das ist quasi so dieser Besitzanteil, den wir so bei Multifaktor-Authentifizierung voraussetzen, als Faktor, damit nicht jemand, wie auch immer man das schaffen soll, diesen QR-Code nehmen kann, jemand anders schicken, der das Handy hat, 400 Kilometer weit weg ist, das irgendwie abfotografiert und freischaltet oder so. Bei Android ist erlaubt, da gibt es so ein Häkchen, da ist quasi erlaubt, dass man sagt, solange das Device in der Nähe ist, möchte ich nicht mehr den QR-Code scannen. Ja, das wird irgendwie über Bluetooth-Connection festgestellt. Genau dieses Device ist in der Nähe des Laptops. Ich darf jetzt den Passkey einfach verwenden. Ja, weil man dann so, wie man sagt, hier bei YubiKey, du musst das Gerät haben, heißt das auch, wenn es in Bluetooth-Reichweite ist, ist das Gerät zumindest mal in der Nähe halbwegs. Ja. Ich versuche jetzt mal nochmal den Film abzuspielen. Genau, ja, es gibt mannigfaltige viele Faktoren. Ich glaube, die meisten habe ich genannt. Also irgendwie Fingerprint oder eines dieser diversen Hardware-Tokens. So, ich will, wenn ich die ganze Zeit YubiKey sage, dann mache ich das nur, weil ich den meistens benutze. Es soll keine Werbung sein. Könnt genauso gut einen der anderen benutzen. Oder eben das, was in den verschiedenen Browsern eingebaut ist oder in Windows Hello oder in Android oder sonst wo. So, und ich würde ganz, ganz kurz auf die Spec von 2018, 19 von WebAuthn eingehen. Weil, obwohl es PassKeys erst seit 2022 offiziell gibt, gibt es dieses Framework halt schon viel länger. Da geht es darum, dass man eine API definiert hat, die bla 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 starke Verschlüsselung benutzt. Ja, und das Ganze funktioniert auf Public-Private-Key-Algorithmen. Ich hoffe, das sagt jedem was. Ich habe aber gleich nochmal ein Bildchen dazu. Genau, YubiKey, ich habe mal einfach rausgesucht, der aktuelle YubiKey, der unterstützt diese drei wie heißt das? Krypto-Ciphers. Ist es ein Cipher? Ist es ein Algorithmus? Wie auch immer. Genau. Dann muss das Ganze attested sein. Ja, und da ist es wirklich so, dass es da in der ursprünglichen Spektrum ging, den Token, und es kann eben, konnte damals ein Laptop, ein Handy, alles, was einen TPM-Chip hat, oder eben ein YubiKey sein. Und davon ist man mittlerweile in Richtung Passkeys irgendwie, das hat man irgendwie so gedroppt. Ja, so, weil in dem Moment, wo das Ganze in der Cloud läuft, brauchst du halt eben nicht mehr so richtig ein Stück Hardware dafür. Das Ganze ist scoped, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Die URL unter anderem wird mit in diesen Key, in dieses Key-Paar eingepackt. Und das Coole ist, ja, und das ist eben dieser Punkt, 2019 hat man gesagt, Private Key will never leave your device. Und in Passkey hat man gesagt, Private Key will leave your device. Und die Idee ist hier, wir bauen eben ein neues Key-Paar, Private-Public Key, pro Webseite, wo ich mich einloggen will, ja, inklusive URL. Das heißt, wenn irgendwie von einem, zum Beispiel von einem Anbieter, sagen wir mal von Amazon, euer Pub-Key, den ihr da hinterlegt, wegkommt irgendwie im Internet, soll ja mal passieren, dann kann kein anderer Vendor oder sowas damit was, oder kein Angreifer damit was anfangen. Ja, weil man mit dem Pub-Key nur verifizieren könnte, dass ihr auch wirklich den Private-Key dafür habt und da hat kein Angreifer was von. Genau, einmal kurzer Ausflug, wie so Private-Public-Key funktioniert. In der Regel sind so Beispiele, wie sowas funktioniert mit der Kommunikation zwischen Alice und Bob. So als Standardnamen kann man auch googeln, findet man einen Haufen Beispiele. Wenn Alice ein Key-Paar generiert, dann hat sie dafür einen privaten Key und einen Public Key. Den Public Key kann sie jedem geben. Und mit diesem Public Key könnte Bob, weil er den ja kennt, den darf jeder kennen, eine Nachricht verschlüsseln, diese verschlüsselte Nachricht an Alice schicken und nur Alice kann die mit dem Private Key entschlüsseln. Ja? Für unseren Zweck hier ist dieser Fall gar nicht mal so wichtig, sondern wir gehen hier eher davon aus, von der zweiten Möglichkeit. Alice kann mit ihrem privaten Schlüssel, den nur sie selbst hat, eine Nachricht signieren. Und dann kann Bob mit dem Public Key feststellen, dass wirklich Alice das auch war, weil er davon ausgeht, nur Alice kennt diesen Private Key. Und das machen wir uns zunutze in diesem ganzen Thema WebAuthn FIDO Passkeys. Die Installation noch kurz, die ist super fix, weil ist schon fertig. Ja, die modernen Betriebssysteme außer Linux in Abstrichen. Windows und Mac unterstützen es ganz gut tatsächlich. Die gängigen Browser, die haben alle die API dafür schon drin. Also quasi alles, was ihr braucht, um von USB oder vom Device bis hin zum Browser auf eurem lokalen Gerät und dann eben mit der Gegenstelle auf dem Server zu sprechen, das ist alles schon vorhanden. Ich habe mal vor ein paar Wochen hier so einen Screenshot gemacht von Can I Use. Da haben das angeblich die meisten Browser unterstützt. Kann man nicht so richtig viel drauf geben. Ich habe leider kein Linux-Device im Moment. Weiß jemand, ob es mittlerweile voll funktioniert unter Linux? Ich glaube, vorhin hat auch jemand geweint oder gelacht. Okay, ich wiederhole es einfach kurz so lange. Der nette Mensch im Publikum sagt, es funktioniert sowohl mit Chromium als auch mit Firefox unter Linux wunderbar. Gut. Ja, genau. Man kann mit Passkeys sich passwortlos anmelden. Man kann aber, oder kann man ursprünglich mal her, auch Passkeys für Multifaktor-Out als zweiten Faktor benutzen. Also wenn man ein Passwort schon hat, kann man einfach zusätzlich diese ganze Passkey-Geschichte machen. Und ich springe nur super schnell über die Alternativen. Da gibt es einmal das TOTP-Tool, das habt ihr normalerweise, so eine Authenticator-App, die generiert euch jede Minute einen neuen sechsstelligen Code oder 8 Stellen, kommt auf die Implementierung an. Kennt das jeder? Viele nicken. Ich mache einfach weiter. Und dann gibt es die In-App-Notification. Das heißt, ihr loggt euch irgendwo ein. Die Banken machen das ganz gerne, weil dann müsst ihr ihre App installieren und die ist meistens auch sehr gut. Und wenn ihr euch eingeloggt habt, dann geht so ein Pop-up auf eurer App auf. Da steht drin, hallo, ich bin's, deine Bank. Hast du dich gerade bei mir angemeldet aus Singapur? Sagst du, jupp, war ich. Und das ist alles dann extra multifaktormäßig. Genau. Das Problem bei diesen zwei Varianten, der TOTP-Token, der kann gefischt werden. Das heißt, wenn ihr eine Fake-Seite, euch jemand eine Fake-Seite unterschiebt und ihr loggt euch da ein, also ich gebe dieser Fake, ich habe glaube ich in dem irgendwo Fake-Gmail in den Screenshot reingefaked, ihr übergebt dieser Seite euer Passwort, also euren Username, euer Passwort, weil ihr habt auf irgendeinen Link geklickt, ihr denkt, ja, das ist, also ihr natürlich, ne, da war so der Opferanwender, den man sich so vorstellt, das ist ja nicht böse gemeint. Ja. Glaubt jemand hier, er würde niemals auf eine Phishing-E-Mail reinfallen? Ah, da ist einer. Okay. Du kannst ja nachher hier mal Zettel mit deiner Adresse verteilen. Nein. Hin oder her, man erstellt so einen Token, der ist irgendwie eine Minute typischerweise gültig. Oder eine halbe laut Anzeige und danach noch ein bisschen länger, falls man ein bisschen länger gebraucht hat zum Eingeben. Und wenn ihr schon euren Username und Passwort irgendwo hingeschickt habt an den Server, der böse ist, dann hilft es ja nicht, dass ihr dem auch noch einen weiteren String schickt. Den kann er zwar nur eine Minute einsetzen, aber so ein Bot macht das halt in ein paar Millisekunden und loggt sich danach bei Google für euch ein. Genau, und dann kann man euch zum Beispiel auch einfach eine Fehlermeldung zurückschicken und sagen, ja, Login geht gerade nicht. Und dann denkst du, ja, okay. Schade, komme ich nachher nochmal wieder. Und die Alternative, wie man sowas fischen kann, ist, indem man einfach einen Proxy aufbaut. Das heißt, ihr macht gar keine Fake-Seite, sondern ihr leitet den Traffic zu Google über Fake-Gmail um. Ich habe jetzt Google einfach als Beispiel genannt. Google-Gmail-Accounts eignen sich ganz gut, um mit Passkeys und sowas rumzuspielen, weil die unterstützen eigentlich alle Varianten. Genau, soll auch keine Werbung sein. Genau, und dann könnt ihr sowas benutzen wie Man-in-the-Middle-Proxy oder Evil Jinx oder sowas. Und da ist es eigentlich schon fast egal, was der User da durchschiebt, weil ihr kriegt auf dem Rückweg das Session-Cookie von dem User und dann braucht ihr gar keine, oder Session-Informationen. Dann braucht ihr sein Passwort und seinen Code könnt ihr danach wegwerfen. Und Passkeys würde das verhindern, weil er würde ja, wie ich vorhin gezeigt habe, der Browser bietet euch für Fake Gmail einfach keinen Passkey an, wenn ihr noch nie einen angelegt habt. Ja? Das Einzige, was meiner Meinung nach da auch ganz gut hilft, traurigerweise, ist, wenn man sein Passwort im Browser speichert, weil dann sagt er halt auch, ja, Fake Gmail kenne ich nicht. So, naja, soll jetzt keine Empfehlung sein oder sowas. Benutzt Passkeys, da ist es sicher, weil da ist tatsächlich die URL in dem Key eingebacken. Ein bisschen Bild, wie funktioniert die Kommunikation? Ihr kommt mit so einem Authenticator hin und Authenticator kann so ein YubiKey sein, das kann aber eben auch die Hardware von eurem Device sein. Und dann gibt es zwei Protokolle, die hier, wenn jemand tiefer in so Low-Level-Programmierungskram drin ist, gerne mal angucken. Ich habe es nicht verstanden, wie es funktioniert. Aber letztendlich ist die Idee, CTAP ist das Protokoll, mit dem der Authenticator mit dem Browser spricht und WebAuthn ist das Protokoll, mit dem das Framework mit eben der Browser dann mit dem Server spricht. Wie gesagt, alles, was vor dem Server passiert, müsst ihr als Anbieter von so einem Dienst nicht implementieren, weil es eben schon im Endgerät und im Browser drin ist. Das ist ganz cool hier dran. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? So ein bisschen tiefer ab, also wie läuft das ab? Wenn ich irgendwo ankomme und sage, hi, ich würde mich gerne anmelden, ich heiße Christian, würde ich typischerweise in so einem klassischen Szenario dem Server das erste Mal ein Passwort geben. Ja? Und dieses ganze Framework generiert dann eben einen Public-Private-Key-Paar und übergibt dem Server anstatt meinem Passwort herkömmlich eben diesen Pub-Key. Ja? Und ich speichere mir den Private Key lokal. Ich bin tatsächlich gerade nicht ganz sicher, ob der Pub-Key auch mitgespeichert wird, aber ist ja egal, ihr braucht den ja nie wieder. Und also ich generiere meine Keys eben mit der URL, habe ich schon 5-mal gesagt, und dann gebe ich den Pub-Key an den Server und der Server speichert den einfach in meinem Account irgendwo ab. Wenn ihr Passkey anbietet als Internetdienstleister oder sowas, ist das für euch ganz cool, weil technisch gesehen müsst ihr da drauf ein bisschen weniger gut aufpassen als auf Passwörter. Ja, weil niemand, der das klaut, mit dem Pubkey was anfangen kann. Ja, ihr müsst das Ding nicht hashen, ihr könnt es einfach behalten, neben den Account legen. Wenn ich mich jetzt anmelden will, irgendwann später, ja, dann komme ich hin und sage, ich möchte mich anmelden oder das als zweiten Faktor benutzen. Ich heiße Christian und dann gibt mir der Server, der mich authentifizieren will, einen String, so ein Nonce, und sagt, hey, signier mir mal diese Nachricht mit deinem privaten Key. Und dann mache ich das und ich bin halt nur der Browser, weil ich bin halt viel zu doof dazu. Ja. Ich drücke halt einmal mit meinem Finger auf den, wenn der Browser-Prompt kommt, auf ja, ich möchte diesen Passkey benutzen. Und letztendlich, was dann mein Browser macht, ist eben das zu signieren und diese signierte Nachricht wieder zurückzuschicken. Und der Server kann dann mit dem Pubkey prüfen, ob die wirklich von mir signiert wurde. Und dann erfüllt es eben diesen Tatbestand oder diesen Bestand, dass ich mit meinem eigenen Private Key das signiert habe und der Server das quasi verifizieren kann. So. Und dann speichere ich eben dieses, dadurch, dass ich den Private Key lokal ja gespeichert habe, ist das, muss ich mich nicht mehr weiter drum kümmern. Ja? Und die ganze Kommunikation, ich muss mir kein Passwort merken, wenn ich das passwortlos benutze. Und das ist schon echt cool, weil ich muss wirklich nur so Finger drauflegen oder, wenn ich Bock habe, Handy und Code scannen oder mein YubiKey im Erdgeschoss suchen gehen, wenn ich meinen Schlüsselbund zufällig unten habe und sitze irgendwo oben. Wie auch immer. So. Für mich ist das, wenn ich das mit dem Fingerprint-Reader mache, maximal convenient. Ja, ich weiß, das ist eine sehr hohe, über die Kryptographie abgesicherte, hohe Sicherheitsstufe. Gleichzeitig muss ich weder irgendwie ein Passwort eingeben, ich muss einfach nur einmal noch zusätzlich zu einloggen auf mit dem Finger auf Passwort, auf OK drücken. Secured by Biometrics Fingerprint Face ID ist eben so eine Sache. Ja, das Device-Passwort ist natürlich immer noch mal so ein schlechter Fallback, ja. Also wenn ihr halt auf eurem Handy alle Passkeys habt und das Handy hat so einen PIN von 0000, dann ist es ein bisschen doof, ne? Also ich habe das mal in einem Firmenvortrag gemacht und habe gesagt, ja, die Leute, wenn ihr PIN hört, ich denke da halt immer an die Sparkassen-PIN. Und ich finde es ganz furchtbar, dass viele Dienstleister und Windows und sowas, also so Systemanbieter jetzt hingehen und sagen, wir benutzen jetzt auch PIN als Passwort, weil dann benutzen die Leute in der Regel 4 Zahlen und nicht 27 Zeichen. Oder in welcher Form auch immer da das bei XKCD gemalt wurde. Ich springe ein bisschen schneller rüber, weil sonst bleibe ich nachher irgendwo hängen und dann verpassen wir die Hälfte. Genau, Authenticator Pro-Cons habe ich noch aufgemalt, wenn ihr YubiKey benutzt. Das ist cool, weil es wirklich ein eigenes Device ist. Ja, und ihr könnt es mit eurem Handy benutzen, ihr könnt es mit eurem Laptop benutzen. Prinzipiell könntet ihr das auch mit dem Handy oder Laptop von jemand anders benutzen. Ja, ob das so cool ist, wenn ihr nicht wisst, ob die Leute im Internetcafé vielleicht trotzdem so Session-Informationen auch noch auf dem Rechner speichern, da hilft halt keinerlei Anmeldung dagegen. Ja, wenn die Leute das Endgerät kontrollieren, dann sehen sie halt alles, was ihr tut. Aber ja, wenn ihr euch wieder abmeldet, ist zumindest mal die Zeitspanne relativ klein. Und das Ganze funktioniert unmanaged. Das heißt, ihr könnt den YubiKey oder NitroKey aus der Packung nehmen und er funktioniert einfach. Ihr müsst ihn nicht einrichten auf euren User. Und das ist vor allem für Firmen interessant. Wenn ihr 5.000 Leuten einen YubiKey gebt, dann reicht es, wenn ihr jedem so ein Ding kauft, per Post, wenn die Leute remote arbeiten oder auf ihren Schreibtisch oder sowas legt. Und es ist eigentlich sogar egal, wenn zwei Leute den vertauschen, bevor sie ihn das erste Mal nehmen. Genau. Ihr habt zusätzliche Hardwarekosten. Ja, so ein Ding kostet, ich glaube, der kleinste, der irgendwie sämtliches Spec unterstützt, kostet irgendwie 20 Euro. Habt ihr gesehen? Kleinen Moment. Man braucht wahrscheinlich einen zweiten Key oder irgendeine Form von Backup, ja, weil ihr habt so einen kleinen USB-Stick am Schlüsselbund und manche Leute verlieren ihren Schlüssel. Manchmal ist das durch Reibung, wird es halt irgendwann, geht das Ding einfach kaputt. Es ist halt so ein kleines Stück Plastik. Es kann auch mal vielleicht beim Sturz brechen oder sowas. Meiner funktioniert schon ewig. Aber ich habe auch noch nie einen Schlüssel verloren. Das soll aber auch jetzt kein Diss sein für Leute, die schon mal ihren Schlüssel verloren haben. Da war eine Frage.
Muss man, um einen YubiKey einzusetzen, geräteseitig auch irgendetwas einsetzen? Weil du gesagt hast, es funktioniert direkt.
Ja, das ist das Coole. Die ganzen modernen Betriebssysteme, die unterstützen es einfach so. Und das wird über dieses CTAP-Protokoll dann auch an den Browser verschickt. Und alle modernen Browser unterstützen das eigentlich auch.
Aber wie wird der YubiKey denn einem bestimmten Rechner zugeordnet, dass der weiß, der YubiKey entsperrt den dann?
Nee, du entsperrst ja keinen Rechner, sondern benutzt nur, der YubiKey, der hat letztendlich auch so ein Private-Public-Key-Paar. Und der benutzt den Private Key auch, um die Nachricht, die vom Server kommt, zu signieren und diesen signierten String dann wieder hinzuschicken. Das heißt, mit dem Rechner entsperren, was man auch mit dem YubiKey machen kann, nebenbei, Byproduct, oder für manche Leute ist das der Hauptzweck und die könnten das jetzt hier als Byproduct benutzen, hat das erstmal nichts zu tun. Ja, also das Thema, was ich vorhin meinte, du musst den Rechner entsperren können, um den Passkey auf dem Rechner zu benutzen, das gilt dafür, wenn ihr das zum Beispiel in Chrome oder sowas speichert, ja, dann ohne YubiKey. So, mittlerweile kommen die ganzen Passwortmanager-Hersteller auch auf den Trichter und sagen, ja Moment mal, Passkeys, da geht uns was verloren, wenn unser Business ist, Passwörter zu sichern und die Leute sollen keine mehr verwenden. Das heißt, die großen Hersteller von Passwort-Safes, die unterstützen auch Passkeys. Ja, tatsächlich ist es so, dass man da vielleicht sogar eine bessere Experience hat. Also wenn man zum Beispiel 1Password benutzt auf allen Geräten, dann kümmert sich 1Password auf jedem Gerät darum, dass das Ding einfach funktioniert und dieser Key gesynkt wird. Im Vergleich zu diesem Theater, wenn du auf einem Gerät Apple hast, der würde gerne zu iCloud synken, dann hast du irgendwo Android, der würde gerne zu Google synken und so weiter und das passt halt alles nicht so richtig zusammen. Ja. Nicht alle Authenticator haben das gleiche Feature-Set. Also zum Beispiel KeePass, was da so dieser Schlüssel-Logo ist, der kann nur eine bestimmte Art von Passkeys. Ich zeige das gleich nochmal kurz. So, wichtige Optionen, die man einstellen kann vom Server, und keine Angst, es sind nur zwei, auf die ich kurz eingehen möchte. Ihr könnt als Serverbetreiber festlegen, was der User A für Authenticator benutzen darf und B, wie er damit umgehen soll. Also im Fall vom YubiKey zum Beispiel könnt ihr festlegen als Serverbetreiber, wenn der User sich bei euch anmelden will, muss mindestens auf den Knopf drücken von diesem YubiKey oder Key. Generell, die meisten haben irgendeine Schaltfläche. Das heißt, er muss wirklich da physisch an dem Gerät sein. Er kann nicht sowas machen, was früher die Admins gemacht haben. Webcam im Internet und alle Token Generator irgendwie hintereinander. Und dann gibt es die Variante, der User kann sich auch entscheiden, ob er einen PIN hat. Das habt ihr vorhin mit meinem Beispiel gesehen. Und man kann das aber auch forcieren. Also ihr könnt sagen, du User, ich möchte, dass du einen PIN benutzt. Und dann kann der User sagen, okay, dann lege ich mir jetzt einen fest oder ich lasse es. Genau. So, und dann gibt es noch das, was ich gezeigt habe vorhin, das nennt man Discoverable Credential. Also es wird ein Private Public Key erzeugt, entweder aus dem Master Key vom YubiKey oder aus dem TPM-Chip von eurem Rechner. Und dieser private Key, der gilt dann eben für diesen Server, wo ihr euch einloggt. Es gibt dann aber die Variante eines Non-Discoverable Credentials. Und da würde ich einmal kurz zeigen, wie das funktioniert. Und zwar ist es so, dass ihr eben nicht ein Key-Paar pro Server generiert und speichert, sondern es wird generiert und es wird dann jedes Mal, wenn ihr euch wieder bei dem Server anmeldet, on the fly aus dem Master Key generiert. Ja? Und das funktioniert so, dass euch der Server dafür einen String gibt und der wird auch in den Key quasi eingeschmolzen oder mit berechnet. Und jedes Mal, wenn ihr euch dort anmeldet, sagt, hallo, ich bin's, dann gibt euch der Server wieder diese gleiche Nachricht und dann könnt ihr quasi den Key neu generieren und der Key ist dann einfach gleich. Ja, das wird durch das kryptografische Verfahren, nachdem der Key erzeugt wird, festgelegt. Das heißt, da macht eigentlich euer Rechner oder euer YubiKey oder beide zusammen noch so ein bisschen Aufwand, wenn ihr das tut. Und der Vorteil ist, oder es gibt kryptografisch von der Sicherheit, glaube ich, keinen Nachteil. Ja, ich bin jetzt kein Krypto-Experte oder sowas. Irgendjemand sagt, nein, es gibt einen Nachteil. Man macht sich nicht anfällig für eine Replay-Attack, weil du ja auch die URL da zum Beispiel mit reinpackst. Das heißt, es ist nicht nur die Infos dieses Strings, sondern auch, also wenn du das alles mitlesen könntest, müsstest du ja quasi dafür. Dann hättest du auch schon das Problem, wenn du diese signierten Messages bei dem anderen Verfahren hin und her schickst. Genau, ich muss ein bisschen Gas geben, deswegen springe ich da jetzt ein bisschen weiter. Ein Nachteil ist, diese Discoverable Keys, wo wirklich für jedes, für jeden Server ein eigenes Keypaar erzeugt und auch gespeichert wird, entweder auf dem Stick oder auf eurem Rechner. Die meisten Hardware-Sticks unterstützen nur eine gewisse Menge. Also YubiKey 5, der aktuelle, 25. Ja, ich habe, keine Ahnung, 400 Passwörter in meinem Passwort-Safe oder sowas. Ja, da brauche ich so einen ganzen Schlüsselbund mit Sticks und einen Rucksack dafür. Und die, ich glaube, der Nitro-Key, den ich hier habe, der unterstützt 50, der Nitro-Key von Google 200. Dann haben die alle noch so ein bisschen Vor- und Nachteil. Beim YubiKey kannst du über die API, also da gibt es so ein Command-Line-Tool, Entschuldigung, kannst du einzelne Keys löschen. Bei dem Google-Key halt nicht. Wenn er voll ist, ist er voll. Dann musst du ihn resetten, dann sind alle weg. Das ist immer alles so ein bisschen ja, also so richtig perfekt ist die Lösung noch nicht. Das Problem ist, der Standard sieht vor, dass du diese Preferred-Einstellung nimmst. Das heißt, der Server soll eigentlich dem Endnutzer sagen, bitte mach das mit diesem Resident-Key, obwohl du keinen Vorteil davon hast, und speichere das eben auf deinen Stick, wenn du einen benutzt. Der Vorteil ist, wenn ihr so einen Private Key benutzt pro Server und den auch speichert und nicht jedes Mal neu generiert, dann kann der auch den Usernamen enthalten. Das heißt quasi, ihr geht zu einem Server-Login-Formular hin und braucht gar keinen Usernamen einzugeben, ja, sondern ihr könnt wirklich nur die Message, die dann vom Server kommt, quasi signieren, und der Server kann dann sich irgendeinen Private Key, Pub-Key aussuchen und verifizieren und weiß ja, dieser Pub-Key, der das Ding nachher zurück verifizieren konnte, der liegt im Account von Chris. Das heißt, Chris hat sich da gerade versucht anzumelden. Ja? Warum man das machen will, weiß ich nicht. Also tatsächlich, ich persönlich bin der Meinung, ich gebe lieber meinen Usernamen ein und dann habe ich diesen ganzen Firlefanz nicht. Und was auch passieren könnte, wäre, ich habe zum Beispiel 5 Gmail-Accounts für alle möglichen Zwecke. Wenn ich jetzt aber halt einen Key habe, der einen YubiKey, wo hart ein Key hinterlegt ist für meinen ersten Account, dann kann ich mir, es gibt ja keine Auswahlmöglichkeit. Ja, das heißt, ich kann eigentlich auf einem YubiKey sinnvoll nur pro Service oder pro Login-URL einen Key speichern. Ja, und da beißt sich so ein bisschen in dieser ganzen Werbegeschichte so der Hund in den Schwanz. Ja, Wrap-up. Ich habe das meiste davon, glaube ich, schon gesagt. Passkey ist nochmal spezieller als jetzt, ich habe das meiste schon gespoilert. Funktioniert eben passwortlos oder einfach als zweiter Faktor oder dritter Faktor. Ihr könnt natürlich auch als Server-Admin sagen, ich mache jetzt Passwort. Dann mache ich noch irgend so ein Secret Phrase, dann mache ich ein TOTP, dann möchte ich, dass der User Passkey benutzt, und da findet man bestimmt noch irgendwas. Und wenn ihr so vielleicht so irgendwas mega Wichtiges oder mega Anfälliges macht, wie Verkehrssteuerung oder Atomkraftwerk gibt es nicht mehr, aber irgendwie sowas Militärisches, dann ist es vielleicht gar keine so doofe Idee, das möglichst viel abzusichern. Das müsst ihr halt von Fall zu Fall entscheiden für euren Anwendungsfall. Ja, achso, Passkeys sind eigentlich nur Multi-Device-Web-Ordner, habe ich irgendwo im Internet mal gelesen. Das heißt, man ist einfach, als man gesagt hat, hey, es wäre doch cool, einen neuen Werbebegriff, Marketingbegriff für Web-Ordner zu haben, dann lass uns doch das ganze Passkey nennen und ist aber eigentlich nur Web-Ordner, und wir schmeißen dieses, wir können den Private-Key synken, einfach weg. Genau, denn Passkeys werden einfach in die Cloud synchronisiert, und das ist ganz großartig. Und da beginnt halt der ganze Abfuck eigentlich, der da mitkommt, nämlich, wenn ihr das Ding als zweiten Faktor benutzt, dann möchte ja Google, Apple und Co. auch gerne, dass ihr eure Passwörter in die Cloud speichert. Dann ist der zweite Faktor eigentlich obsolet, weil ihr habt ja euer Passwort schon da. Jetzt gebt ihr dem gleichen Service auch noch euren Private Key. Das ist ein bisschen Banane irgendwie. Wenn ihr das ganze Passwort los benutzt, okay, kann man machen, müsst ihr halt für euch selber entscheiden. Der Nachteil ist, wenn ihr diesen Passwort-Sync, egal in welchem Ökosystem, benutzt, könnt ihr nicht entscheiden, welche Keys gesynkt werden. Das heißt, ihr synkt immer alle. Ja? Das heißt, die Unterscheidung, die ihr selbst für euch treffen könnt, für euer Threat Model, für eure Angreifbarkeit und für eure Services, die ihr benutzt, ist eigentlich dann nur noch da drin irgendwie unterscheidbar, dass ihr sagt, naja, für sowas wie Twitter oder sowas, da benutze ich jetzt halt einen Key, der auf dem Device liegt, und da synke ich auch gerne das Passwort irgendwo zu Google oder den Passkey. Für meine Bank möchte ich aber YubiKey. Ja, weil ich weiß, der wird nicht gesynkt oder sowas. Ja, oder ja, also falls eure Bank YubiKey unterstützt, meint 2080 oder sowas. Genau. Ja. Was sind so die Vorteile von dem ganzen Spaß, den ich jetzt erzählt habe? Der Hauptvorteil ist, es ist nicht fischbar. Ja. wenn man davon absieht, dass es durchaus schon Fälle in der Vergangenheit gab, wo Leute halt einfach anderen Leuten ihren Google- oder Apple-Account quasi aus der Tasche gezogen haben. Aber das ist ja bei so einem zentral gemanagten Passworthaufen immer das Problem, egal welche Art von Authentication ihr da reinpackt. Das Security-Level ist für normale, sage ich mal, User, die nicht hier sitzen, Schwiegermütter, Brüder, Schwestern, Eltern, wie auch immer, relativ hoch. Ja, die Leute können nicht überall geheim 23 als Passwort benutzen, weil der Standard es nicht vorsieht. Ja? Und gleichzeitig beginnen da so ein bisschen die Probleme. Die Leute haben eben dann auch die 1, 2, 3, 4 oder so eine Wischgeste, die man, wenn man ein Handy gegen das Licht hält, auch einfach sehen kann auf dem Display mit der Zeit. Und wenn denen ihr Smartphone wegkommt, dann sind sie genauso dran wie bei jeglicher anderen Authentifizierung, die halt zum Beispiel vorsieht, Passwörter auf dem Gerät zu speichern für jeden Dienst und die Bank. Und die App, die da drauf ist, ist ja dann das gleiche Problem. Das heißt, es ist alles so ein bisschen doof irgendwie. Es ist nicht so richtig durchdacht, meiner Meinung nach. Ja? Das Hauptproblem ist, dass sehr viele Leute dann viele unterschiedliche Geräte benutzen. Ja? Also viele Leute haben vielleicht von euch auch geerbt, das alte iPad. Aber sie haben ein billiges Android-Handy. Ja? Vielleicht hat es auch keine Patches. Das ist alles nicht so richtig gut. Es ist nicht schlechter als Passwörter, glaube ich. Der Hauptnachteil meiner Meinung nach gegenüber Passwörtern ist, bei Passwörtern hat jetzt mittlerweile jeder kapiert, wie es funktioniert. Gibst eine E-Mail-Adresse ein, kommt das Passwortfeld, geheim 23, Feuer und du hast einen Google-Account, einen Bank-Account, einen weiß der Geier-Account. Ja? Und die Frage ist, natürlich sind die Leute total angreifbar dadurch. Ja? Wenn irgendwo beim Tante-Emma-Laden online denen ihr Passwort verschwindet, und man kann sich mit der gleichen E-Mail-Adresse und Passwort auch bei ihrer Bank und bei Tinder oder sonst wo anmelden. Es ist natürlich doof. Ja, aber die gleichen Leute, die ein Problem damit haben, die verlieren halt auch ihr Handy oder kriegen das abgezogen oder lassen sich da irgendwie Malware drauf installieren oder so. Ja, genau, den Rest habe ich alles schon mal so ein bisschen irgendwie gesagt. Wenn ihr das selbst implementieren wollt, auf dieser webout.n.io, der webout.n.guide, webout.n.info, auf diesen ganzen Seiten gibt es quasi für jede beliebige Programmiersprache, die ihr irgendwie im Web benutzen könntet, fertige Bibliotheken. Das ist eigentlich ganz cool. Ich würde trotzdem eigentlich bei einem Webservice immer empfehlen, ein fertiges Authentifizierungsprodukt, so wie Keycloak oder sowas, zu benutzen. Ja, das kriegt ihr relativ einfach in einem Container hochgefahren. Die Chance, dass ihr damit was kaputt macht, ist, glaube ich, viel kleiner, als wenn man das selber noch in seine App einbaut. Und wenn ihr es in eure App einbaut, müsst ihr euch drum kümmern, wo speichere ich Passkeys, wie sicher ist das Ganze ab. Vielleicht will man auch seine User-Datenbank gar nicht mal selber so richtig bauen, sondern lieber das von jemandem nehmen, der irgendwie sich damit auskennt. Und das gibt es in mannigfaltiger Form in Open Source schon. Genau, ja. Meiner Meinung nach ist trotz allem hin und her, ja und nein, gut oder schlecht, die sicherste Variante zum Anmelden, wenn man eben so einen YubiKey verwendet oder so einen Secure-Token. Den habe ich immer bei mir dran. Ich passe auch auf meinen Schlüssel eigentlich ganz gut auf in der Regel, weil wenn der weg ist, das wäre auch irgendwie der absolute Horror. Genau, ihr müsst aber einfach so ein bisschen entscheiden, für wo loggt ihr euch ein und wo ist so euer Angriffsszenario. Ja, weil zum Beispiel für alles, was ich halt vielleicht sogar jeden Tag benutzen muss, wo der Hersteller auch sagt oder der Anbieter, du musst jedes Mal den Passkey benutzen oder dein Passwort benutzen, da will ich vielleicht doch lieber einfach kurz mit dem Finger auf den Laptop touchen oder sowas oder vielleicht den Laptop oder das Handy nur angucken. Genau, das ganze Biometrie-Ding ist eben auch nur Convenience und wenn euch jemand sagt, ihr loggt euch mit eurer Biometrie irgendwo ein, dann ist es ziemlich sicher nur Marketing-Gelaber und ihr könnt eben selber entscheiden. Ihr habt jetzt nur eine weitere Variante, wie schwer ihr es euren Usern machen wollt oder euch selbst beim Einloggen. Genau. So. Ich habe die ganze Zeit schon ein bisschen Gas gegeben. Ich hoffe, ich habe niemand abgehängt, aber ich habe schon ein paar Mal die Schilder bekommen.
Lieber Sai, herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag. So, wir fangen hier vorne an.
Ist irgendwo spezifiziert, dass man auch mal eine Domain ändern kann?
Ha! Nope! Dadurch, dass der Pass, und das ist wirklich ein Horrorszenario, wenn du als Dienstanbieter eben sagst, ich heiße jetzt nicht mehr login.google.com, sondern login oder account.google.com. Das ist tatsächlich gar nicht mal so geil. Tatsächlich müssen die Leute sich einen neuen Passkey dafür hinentwickeln. Man kommt da auch, ich habe vorhin, glaube ich, übersprungen. Also das Thema ist ja auch, wenn mein Passkey lokal, den ich habe, nicht mehr funktioniert, Gerät kaputt oder ich habe zum Beispiel gerade auf meinem Arbeitslaptop heute Morgen gesehen, ich habe keine Einstellung mehr in meinem Browser. Ja, warum auch immer, ist wahrscheinlich compliant jetzt. Das heißt aber auch, dass da entsprechende Passkeys, die ich da rein angelegt habe, auch weg sind einfach. Ja, ich habe natürlich ein Backup dafür und so weiter, aber ich musste mich halt in dem Moment, wo ich es gemerkt habe, gerade irgendwo einloggen. Ja, und in dem Fall ist es immer gut, einen zweiten Passkey zu hinterlegen. Und das bieten eigentlich fast alle Dienste an. Ja, das heißt, Beispiel GitHub, GitLab, Gmail, überall da, wo ihr einen Passkey verwenden könnt, egal ob das Zwei-Faktor-Out ist oder passwortlos, da könnt ihr in der Regel auch einen zweiten, dritten, achten hinterlegen. Ja. Oder ihr habt meistens dann noch dieses typische Fallback auf, ihr schickt eine SMS, du musst diesen Token benutzen und so weiter.
Aber danke erstmal für den Vortrag. Die Frage ist schon zur Hälfte beantwortet. Also die meisten Serveranbieter müssen aber was extra tun, damit man zwei Passkeys hinterlegen kann. Also das ist nicht in der Spezifikation schon vorgesehen, dass jeder noch ein YubiKey oder was auch immer als Backup direkt nutzen kann.
Welche Passkeys du verwendest, da müssen meines Wissens, was ich schon gesehen habe an serverseitiger Implementierung, müssen die Leute eigentlich eher mehr Aufwand betreiben, um dich einzuschränken. Ja, also wenn du einfach nur Passkeys in sowas wie Keycloak anschaltest oder so eine dieser Standardbibliotheken verwendest, dann kann der User selbst entscheiden, was er da benutzt. Ja, es gibt aber durchaus Leute, die sagen eben, ja, ich will jetzt zum Beispiel, dass du so einen Username-basierten Key hast. Ich will, dass du eben dein Telefon benutzt. Ja? Und es gibt halt Leute, die schalten das halt mit Absicht aus, weil sie sagen, ja, Moment mal, wir haben doch eine App, mit der wir dich tracken können. Benutzt doch die App als zweiten Faktor. Die hat 5 Sterne im Play Store oder sowas. Genau, aber ein Beispiel, ich habe mich letzte Woche mit jemandem unterhalten und da hatte ich tatsächlich selber auch nur einen Passkey, ist PayPal und Amazon. Die unterstützen beide wohl nur einen Passkey. Die haben aber beide auch meiner Meinung nach nicht verstanden, wie Passkey funktioniert, weil die Hauptidee dahinter war, dass du mehrere Faktoren auch in diesem einen Ding schon drin hast. Ja? Und sowohl bei Amazon als auch bei PayPal kannst du dich passwortlos anmelden und danach musst du noch so einen komischen Token in deinem Handy generieren oder eine SMS bekommen, was da total quasi an der Uridee einer Mehrfaktor-Authentifizierung mit starken Credentials in einem vorbeigeht.
Kann ich irgendwie prüfen, ob mein Token da ist? Also kann ich sowas wie ein Keep Alive machen, dass mein Server alle Minute, 30 Minuten etc. schaut, ist der noch da oder wurde abgezogen oder TPM kaputt?
Nee. Das ist aber, du loggst dich ja auch nicht alle 30, also du kannst es insofern prüfen, dass du den User alle 30 Minuten aus seiner Session wirfst. Ja, aber die Idee ist ja, dass du das nur dann hast, wenn du dich auch anmeldest. Ja, das ist ja aber jetzt eigentlich auch schon oft so bei so Zwei-Faktor-Geschichten, dass du als Anbieter oder auch, sagen wir mal, als Endnutzer dich zum Beispiel nur alle 30 Tage oder sowas oder alle 14 Tage mal mit dem Key anmelden musst oder du hast dieses Standardding Remember this device, wo du dann irgendeinen Cookie noch bekommst, wo er sagt, okay, oder ein Token oder so. Es ist nicht vorgesehen, das wieder abzufragen und es macht auch, glaube ich, im Web in meinem Kopf keinen Sinn, weil du müsstest ja dann auch als Server immer wieder Login-Infos checken. Und das willst du ja gar nicht eigentlich. Ja, ist wieder die Frage, macht man Atomphysik oder sowas? Ne?
Weil du meintest, PayPal hat da so ein bisschen Probleme mit Passkeys, die haben auch Probleme mit TOTP.
Mit allem.
Wenn man da ein zweites Gerät hinterlegt, ohne das erste vorher zu löschen, kriegt man dasselbe Secret.
Ah, spannend. Also PayPal ist meiner Meinung nach ganz furchtbar. Du hast, es gibt Szenarien, wo man einen Token eingibt zum Anmelden und danach nicht zum Bezahlen, manchmal zum Bezahlen und nicht zum Anmelden und aber die machen jetzt bald alle eure Daten in AI rein und dann wird alles besser.
Genau, eine Frage, wenn man so einen YubiKey verwendet, dann ist da ja der Private Key drauf.
Wenn du die Hand hebst, gucke ich dich an.
Entschuldige. Wie viel Aufwand ist es denn dann, da Backups zu erstellen? Also muss ich das jedes Mal manuell machen oder gibt es irgendwas? Du kannst
keinen Backup von dem YubiKey Private Key machen. Das heißt,
du musst immer einen zweiten Key im Service hinterlegen.
Ja, du kannst, also die Idee dahinter ist ja auch, ursprünglich gewesen im Ursprungsprotokoll, der Key verlässt den Rechner nicht oder den YubiKey nicht. Du kannst vom YubiKey keine Kopie machen. Das ist ja die Idee vom YubiKey. Du hast ein Hardware-Device und eben kein zweites. Und beim Rechner ist das genauso. Du kommst auch nicht an den Key dran. Ja, also es ist auch nicht so, dass du den einsehen könntest oder so. Der wird halt irgendwo vom Browser in diese Keychain rein verpackt und dann ist er da drin.
Jo, nur eine kleine PayPal-Anekdote. PayPal kürzt auch die Passwörter auf 20 Zeichen, ohne dass man es sieht. Also akzeptiert mühelos 24 zum Beispiel und hinterher sind nur die ersten 20 gespeichert. Ne? Muss man auch drauf kommen.
Großartig, ja. Ja, wenn du es dann mal auf einem anderen Device eingibst oder so und ja. Bitteschön. Ich glaube, irgendwo da hinten war noch ein Mikro unterwegs, aber sonst kannst du auch gerne. Hat noch jemand ein Mikro?
Dann übernehme ich. Hallo.
Hi.
Mich würde interessieren, was dein Blickwinkel auf die ganze Vendor-Login-Geschichte ist, weil ich sehe, also ich bin jetzt auch in der Branche und sehe halt bei den ganzen Passkeys-Geschichten bereits manche Hersteller, die Wände am Hochfahren bezogen auf Client-Server-Support und auf der anderen Seite halt auch Key-Token-Client-Support. Also dann kommen so in die Ecke mit, ja, unser Client braucht jetzt ganz spezielle Cipher, die nur folgende Hardware unterstützt. Und andersrum auch dasselbe Spielchen. Also auch manche Authentifikations-Endpunkte sagen, ich will aber genau das.
Das hat direkt nichts mit dem Vendor-Login zu tun, weil der setzt nicht darauf auf. Also dein Problem ist nicht das Problem von, ob du das in Apple oder Google oder sonst wo benutzt, sondern das, was du beschreibst, ist quasi, das kann sich jeder Serveranbieter selber ausdenken. Das ist ja so, wie wenn du zum Beispiel per SSH irgendwo hin connectest und der sagt dir, ja Moment, ich kann nur irgendeinen abgefahrenen neuen Cipher und deinen alten mag ich halt nicht. Dann musst du halt als Benutzer halt mitgehen können. Ja? Also du kannst das durchaus einschränken. Wie gesagt, ich glaube, für den Standard-Web-Service, wo du beliebige Internet-User als Kunden oder als Endnutzer haben willst, da würde ich das einfach offen lassen, den Leuten sagen, hey, ihr könnt alles davon tun, die Spec ist eigentlich gut genug, dass ihr das nicht so schlecht benutzen könnt, dass ihr unsicherer seid als vorher. Man kann das aber durchaus gerade so dieses Festlegen auf einen Token oder sowas, ja, und oder auf einen Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, ich weiß es, aber ich glaube, du kannst sogar die Seriennummer zum Teil festlegen. Und das ist aber was du in so einem Enterprise-Umfeld vielleicht hast, dass du wirklich sagen kannst, hey, wir IT-Department, wir haben dir Softwareentwickler genau diesen Token in die Hand gedrückt und bei deinem Git-Server darfst du dich auch nur mit diesem Token im UI anmelden oder sowas. Ja, das ist schon so der Hintergrund, dass man auch sagt, wir können das Device gebundener als vorher schon machen.
Gibt es ein Problem damit, dass man ja beim Rausfinden von Public Key und den Norms, dass man dort Daten leakt über den Nutzer, zum Beispiel, gibt es den Account überhaupt? Gibt es da Vorkehrungen dagegen?
Eigentlich nicht. Also du hast das Problem eigentlich nicht, ja, weil der... Also was passieren könnte, das kannst du ausprobieren übrigens, bei web.nio, wenn du dir heute einen Account machst und in 24 Stunden versuchst, dich anzumelden, dann sagen die halt, kenne ich nicht. Ja? Obwohl dein Browser sagt oder dein YubiKey-Manager, also dein CLI-Tool sagt, ich kenne einen für web.nio einen Key. Ja, das kann schon sein. Telefon. Ja, aber eigentlich nicht. Und selbst wenn, dadurch, dass du ja dein Browser schickt nur für die URL, mit der du gerade auch wirklich sprechen wolltest, wo er den Key kennt, eine signierte Nachricht. Und der Server, der weiß ja auch nichts von deinem Private Key. Der Server gibt dir ja eine Nachricht und du signierst die. Das heißt, der Server bekommt halt, wenn er deinen Public Key auch nicht kennen würde, kriegt er halt so einen Haufen Buchstabensalat und kann nichts damit anfangen. Ja, es kann durchaus sein, dass es da irgendwie einen Angriff gibt, ich weiß aber auch keinen. Also ich glaube, der Einzige, es gibt einen riesen Paper, How to Break FIDO 2, und das ist einfach nur, hey, mach Phishing und zeig dem User irgendwie an, dass Passkey kaputt ist und er soll den Token eingeben und dann fischst du den.
Ich habe, nehmen wir mal an, ich hätte meine Passkeys auf einem YubiKey.
Yes.
Und ich habe einen zweiten zu Hause, der mein Backup ist. Kriege ich aus dem YubiKey, den ich am Gürtel habe, raus, welche Passkeys da liegen oder führe ich mir eine Liste?
Ja. Ah, das kommt auf den Hersteller an. Ich kann das einmal kurz zeigen. Und zwar gibt es hier, das ist jetzt das Thema, welchen Token man benutzt. Also bei YubiKey gibt es diesen YK, also YubiKey Manager, der hat ein, ich glaube es heißt FIDO Credentials List. Und da siehst du jetzt zum Beispiel, ich habe einen SSH-Key damit abgesichert, also man kann, ich dachte nicht, dass es FIDO ist, aber du kannst mit dem neueren YubiKey einen zweiten Faktor für einen SSH-Key vergeben. Wenn noch jemand Bock darauf hat, kann ich das gleich noch erklären. Wahrscheinlich werden wir rausgeworfen, dann können wir im Anschluss draußen noch kurz, kann ich einmal zeigen. Aber der weiß jetzt, du kennst einen WebAuthn-IO-Key, der da GPN heißt. Und wahrscheinlich habe ich beim Rumspielen irgendwie heute Morgen oder sowas schon mal einen angelegt. Und dann hast du halt hier einen zweiten. Also das ist dann tatsächlich so ein Shortcoming, wenn du zweimal den gleichen Account benutzt, hast du jetzt halt zwei davon. Und der Vorteil vom YubiKey meiner Meinung nach ist, dass du eben diese Liste hast und auch einzelne löschen kannst. Google Titan Key unterstützt das meines Wissens gar nicht. Ich habe hier Nitro Key, das ist eine deutsche Firma aus Berlin. Die haben so ein Python CLI-Tool. Das lief bei mir nicht, deswegen kann ich nicht sagen, wie es funktioniert. Aber es geht wohl irgendwie. Ja, ist aber auch mal wieder so ein bisschen herstellerabhängig.
Hi. Weil die Frage da war, ob das alles auf Linux gut funktioniert. Es ist im Moment alles ein bisschen nicht ganz so klar, weil wenn man das alles nicht in der Sandbox laufen lässt, zum Beispiel direkt auf dem Host, dann funktioniert das manchmal in Firefox und Chrome, aber durch Sandboxing sind auch einige Sachen nicht da und deshalb funktioniert das dann öfter nicht. Vor allem, glaube ich, Password Manager haben Probleme und alles, was über Bluetooth läuft, hat auch Probleme. Da braucht man wirklich was Neues im System, damit es auch mit gesandboxten Sachen funktioniert. Und gleichzeitig haben wir auch sehr viele Implementationen von CTAP. Zum Beispiel hat SystemD eine Implementation und SSH hat eine, glaube ich. Und die Browser haben auch alle eigene. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen TPM-basierten Authenticator haben will, dann würde das auch nur da funktionieren, wo es implementiert ist. Das ist also auf Linux alles mehr schlecht als recht. Ja. Und da ist eine Menge, das man machen kann.
Ja, ist richtig. Also mein persönlicher Eindruck, ich mache das jetzt seit es WebAuthn gibt. Ich habe das zufällig gefunden, auch über einen Konferenzvortrag von jemand anders. Ich finde es mega gut. Ich benutze es aber auch ohne Sync. Also ich benutze es so, wie es ursprünglich mal gedacht war. Ich habe Sync ausgeschaltet. Ich nehme mir halt die Zeit dann einfach und hinterlege halt einen Passkey vom, normalerweise, je nachdem, wo ich mich zum ersten Mal anmelde, einen von dem Gerät, wo ich zuerst war, dann vom nächsten oder vom YubiKey und dann halt je nach so Sicherheitsempfinden. Ja, also wenn es meine Bank wäre, würde ich wahrscheinlich nicht jedes Device, was irgendwann mal irgendwo liegen bleiben kann, dafür benutzen, sondern irgendwas, was ich vielleicht auch nur zu Hause habe oder sowas. Ich habe eigentlich nicht vor, unterwegs jetzt hier nachher gleich rauszugehen und Überweisungen zu machen, wie auch immer. Genau, also man muss es so ein bisschen für sich selber entscheiden. Ein Tipp, den ich euch geben könnte, wenn ihr tatsächlich euch überlegt, so einen Hardware-Token anzuschaffen, der kann ja auch mehr, der kann auch SSH-Keys und so weiter, das ist ja das Coole an so Sachen wie YubiKey und Co., überlegt vorher, was braucht ihr für einen Anschluss? Ja, weil sonst bist du halt so in der Hölle gefangen. Du hast einen alten Laptop, kannst du USB-A. Ich habe ein MacBook, der kann nur USB-C. Lightning. Ja, und es wird vielleicht besser, ja, es ist so ein Nebenprodukt aus dieser Geschichte mit, alle müssen USB-C können zum Laden, dann können alle auch YubiKey mit USB-C, ja, der ist natürlich teurer, aber müsst ihr rausfinden. Ja, die meisten, die FIDO 2 spezifiziert sind, das muss man bei der FIDO Alliance kaufen für 20.000 Tacken oder sowas, wenn man Hersteller ist, die unterstützen dann aber zumindest auch das Protokoll sinnvoll.
Du hast erwähnt, dass man serverseitig einstellen kann, dass der Client beim Generieren der Passkeys sich an bestimmte Optionen oder Einschränkungen halten muss. wie stellt denn die Serverseite sicher, dass der Client sich auch wirklich dran hält? Ist das kryptografisch abgesichert oder ist es so ein Trust the Client?
Nee, das ist dadurch, dass du mit deinem Server spricht ja mit dem Browser, also mit der API vom Browser, und der sagt dann eben über, ich weiß nicht, wo in dem Konstrukt das hängt, ja, aber irgendwo in diesen eingebauten Implementierungen in CTAP im System oder im Browser ist das irgendwo festgelegt. Ja, es könnte durchaus sein, aber auf der anderen Seite müsstest du halt auch fragen, was hast du davon als Nutzer? Also was ich verstehen könnte, wäre zum Beispiel, wenn der Server sagt, wir wollen ein eigenes Resident Credential, ja, dass du dir einen Key generierst und den auch hier behältst und speicherst und du hast halt keine Slots auf deinem Key frei, dann versucht, also gerade auch, wenn du wirklich keine mehr frei hast, dann versucht der YubiKey auch einen anderen anzulegen, ja, der eben nur generiert wird und dann immer wieder generiert wird. Ja, wenn du noch Slots hast, macht er das halt einfach. Da gibt es auch keinen Weg dran vorbei. Das ist ein bisschen doof gemacht. So diese zwei Punkte, die ich gesagt habe, wie ist User Verification, also muss ich mich anmelden mit meinem PIN und kann ich, das ist nochmal was anderes mit den Plattformen, dann kann ich unwillig sagen, ich möchte einen mit Resident Key oder auch Non-Discoverable, das kann ich hier drin machen und dann kannst du auch mit den Algorithmen rumspielen. Das ist hier ganz cool gemacht, aber letztendlich kannst du das, es gibt noch 40 Millionen andere Settings natürlich, die ihr als Server-Admin einstellen könnt. Muss man dann halt ein bisschen sich durch die Doku wühlen.
Vielen, vielen Dank für den tollen Vortrag.
Vielen Dank fürs Zuhören. GPMM.